Ich wünsche guten Morgen. In der vergangenen Vorlesung sind wir in das Thema Zeittheorien schon gleich recht tief eingestiegen. Denn ich hatte Ihnen in Umrissen den Zeitbegriff des Mathematikers und Physikers Isaac Newton skizziert. Oder besser sagt man wahrscheinlich des naturwissenschaftlich übergreifend systematisch arbeitenden Gelehrten Isaac Newton. Denn das muss man hinzudenken zur damaligen Zeit im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, arbeiteten die Disziplinen nicht, so wie wir es heute kennen, getrennt. Also wir denken heute in einem Spartenwesen, das sich auf die damalige Gelehrsamkeit nicht in derselben Form zurückblenden lässt. Newton war also Gelehrter, naturwissenschaftlich arbeitender Gelehrter. Newton arbeitete etwa um das Jahr 1700 herum, genauer setzte er etwas vorher ein. Denn die erste Auflage des Buches Principia Mathematica, deutsch Mathematische Prinzipien der Naturlehre, wird im Jahr 1687 publiziert. Zweite Auflage dann 1713. Die Überlegungen, die Newton in diesem Werk entwickelt, sind radikal. Und sie sind mathematisch konsequent. Tatsächlich bietet Newton nämlich der Himmelskunde, also der Astronomie als Teil der Physik, nicht nur, das hatten wir beim letzten Mal dann ausführlicher betrachtet, das allgemeine Gesetz der Gravitation an. Er formuliert also nicht nur einen konstanten Zusammenhang von Masse eines Körpers und einer entfernungsabhängigen Anziehungskraft, die von diesem Körper ausgeht, die von der Masse abhängig ist, eben dieser Gravitationskraft. Sondern Newton bietet im selben Atemzug auch eine nicht länger empirisch-physikalisch, primär an konkrete Messungen gebundene, sondern eine mathematisch modellierte Vorstellung von Raum und Zeit. Also, das Verhältnis von empirisch-physikalischer Arbeit im Blick auf den Himmel und Mathematik als Modellierungsinstrument verändert sich. Newton gewinnt die Theorie eines Universums, in dem alles sinnlich Wahrnehmbare von vornherein immer schon in der Zeit und im Raum ist. Das ganze Weltall, denkt Newton, also nicht mehr so, dass das Weltall die Zeit und den Raum wie ganz normale, erklärungsbedürftige empirische Phänomene unter anderen empirischen Phänomenen enthält. Denn aus der neuen Perspektive fällt das Universum selbst vorgänglich bereits mit der Raumzeitlichkeit zusammen. Raum und Zeit sind absolut. Das war das Stichwort. Sie werden sozusagen vor die Klammer der ganz normalen Beobachtungen gezogen. Der Physiker sucht folglich auf Newtonscher Linie nach den Eigenschaften von Raum und Zeit nicht mehr primär in seinen Beobachtungen, in der Himmelskunde und dem, was ganz konkret sozusagen Nacht für Nacht da oben zu beobachten ist, sondern er behandelt jetzt, der Physiker, Raum und Zeit als gleichmäßige, neutrale und messtechnisch gesprochen im Prinzip immer unendlich stetig anfallende Größen. Wo er empirisch arbeitet, der Physiker, misst er nur mehr das konkrete Teilstück dieser Grundgröße. Er misst konkrete Teilstücke einer überall neutral und unsichtbar anfallenden Größe namens Zeit. Deren Grundeigenschaften, eben, ich habe schon Attribute genannt, neutral, stetig, überall gleichermaßen anfallend, er immer schon kennen kann, bevor er an den Himmel guckt oder währenddessen und hinterher ebenfalls. Newton nennt diese leere oder neutrale, absolute Zeit, die sozusagen mit der puren Existenz des Universums zusammenfällt, die Dauer eines Raumes. Also die Zeit als Dauer des Raumes, innerhalb dessen dann eben diese konkreten Zeitabschnitte sinnlich wahrnehmbar anfallen, und zwar im Raum und in der Zeit gleichermaßen. Gemessen wird nicht die absolute Zeit, sondern gemessen wird ein konkreter Zeitabschnitt. Und das ist sozusagen die Vorannahme, die da unausgesprochen immer mitlaufen kann. Während wir messen, ist sozusagen die absolute Zeit in genau derselben Art und Weise präsent, wie sie auch präsent ist, wenn wir nicht messen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Wenn wir nicht messen, vergeht in dieser Zeit dennoch auch Zeit. Auch dann, wenn wir keine konkrete raumzeitliche Bewegung überhaupt ausmachen können, vergeht diese absolute Zeit sozusagen immer weiter in dem Maße, wie auch der Raum sozusagen fortlaufend, dauernd existiert. In der puren Fortdauer des Raumes besteht oder im Bild gesprochen verläuft die Zeit. Im raumzeitlichen Universum, nochmals, sieht Newton dann diese relativen Zeiten allein als relative Größen. Und das ist nun wiederum gekoppelt mit dieser Kraftvorstellung. Das Universum besteht für ihn aus bewegten Körpern unterschiedlicher Massen, auf die Kräfte wirken. Genauer, das Universum besteht für ihn aus bewegten Körpern, die abhängig von ihrer Nähe zueinander, aufeinander mehr oder weniger Kraft ausüben. Diese relativen Kräfte in Raum und Zeit ergeben sozusagen die relativen Raum-Zeitmaße, die sich nur unter Einbeziehung dieser Kraftgröße bzw. den dazugehörigen Formeln für die Kopplung messen, denken und konstruieren lassen. In die Details, also das allgemeine Gesetz der Gravitation, man könnte das jetzt mathematisch darstellen, es gibt dann verschiedene Schritte und Versionen, gehe ich hier nicht weiter ein. Was ich deutlich machen will, ist, dass Raumzeit als sozusagen absolute Hintergrundfolie und dann die konkreten relativen Raumzeitverhältnisse mit dem Kräftemodell unmittelbar zusammenhängen. Ich kann mir tatsächlich das astronomische Universum genau dann gut vor dem Hintergrund einer Art vor die Klammer gezogener Raumzeitlichkeit vorstellen, wenn ich mir sein bewegtes Inneres als eine Art allgemeinen Kräftehaushalt modelliere, in dem die Masse der vielen sich unterschiedlich bewegenden Körper dann eine Menge relativer Kräfte wirken lässt, die man, wenn man sie misst, nicht mehr eigens in problematischer Weise auf die absolute Zeit irgendwie noch beziehen muss, die im Hintergrund immer dauert. Wenn man das machen kann, wenn man sozusagen diese relative Kräfte-Raumzeitökonomie vor dem Hintergrund der absoluten Raumzeit operationalisieren kann, dann hat man so eine Art homogenes Tableau. Das Universum ist vor dem Hintergrund dieser mathematischen Fassung von Raumzeit, ja, ich hatte gesagt, eine Art Container oder Behältnis, wobei es ein Behältnis unendlicher Größe ist, also das ist dann auch schon wieder etwas paradox, aber jedenfalls ein Kontinuum, das sich so weit ausstreckt, dass es empirisch nicht relevant ist, darüber nachzudenken, innerhalb dessen man die relativen Maße zueinander stets verstehen und präzise errechnen kann, ohne dass Fragen offen bleiben. Man kann Newtons revolutionäre Umwandlung der Perspektive, absolute Zeit und absoluter Raum erscheinen nunmehr als Setzungen und die physikalische Beobachtung kann vorweg immer schon mit festen Raumzeitverhältnissen rechnen, unterschiedlich deuten. Also diese Wendung rein in das newtonsche Modell. Man kann sagen, Newton mathematisiert die empirische Himmelskunde. Und im Grunde mathematisiert er überhaupt die Physik, indem er diese beiden absoluten Größen vor die Klammer zieht. Man kann aber auch sagen, und das ist auch in gewisser Weise plausibel, Newton verallgemeinert ein Stück empirischer Erdphysik, nämlich was die Kräftefrage angeht. Er verallgemeinert eine Beobachtung, die man hier auf der Erde machen kann, die Fallgesetze nämlich und die Erdanziehung, indem er sie auf die Masse bezieht, und er überträgt dann diese Art von Gesetzmäßigkeit auf die Verhältnisse im Himmel oder genauer gesagt auf das gesamte Universum. gilt nämlich überall eine Attraktionskraft namens Gravitation, dann fallen gleichsam im ganzen Universum die Massenkörper irgendwie aufeinander zu oder sie lenken sich ab, etc. Also auch so kann man diese radikale Umwandlung der Perspektive beschreiben. Absoluter Raum also und absolute Zeit. Ich hatte schon gesagt, dass mit dieser neuen newtonschen Perspektive vom 18. Jahrhundert an eine Art wissenschaftliches Erfolgsmodell in Sachen Naturvorstellung auf den Weg kommt, das seinesgleichen sucht. Denn Newtons beobachtungsunabhängige Mathematisierung, Vorabmathematisierung der Größen Raum und Zeit ist deswegen Erfolgsmodell keineswegs das Ende der empirischen Physik. Vorher war die Physik noch empirischer, weil man alles, auch Raum und Zeit sozusagen, immer wieder an der wahrnehmbaren Bewegung bestätigen und finden musste. Durch diese vor die Klammer gezogenen Rahmenbedingungen des Universums wird aber die Empirie nicht etwa sozusagen zurückgeschnitten, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ist die Raumzeit derart mathematisch vorgeklärt, dann kann das Messen sozusagen erst richtig losgehen. Freilich hat das Verhältnis zwischen Mathematik und Physik sich nun mit diesem neuen Typ der Messung, wenn man sozusagen immer schon wissen kann, wie das Universum in seinen Grundparametern beschaffen ist, drastisch verändert. Also das, was die Messung bedeutet. Sie findet sozusagen mathematisch mit Netz statt. Wo nämlich zunächst, über Kopernikus hatte ich beim letzten Mal auch kurz gesprochen, also vor Newton der Zeit, wo zunächst am Himmel sozusagen die Wirklichkeit war, eine Wirklichkeit, über deren mathematische Fassbarkeit man gebeugt dann über beobachtete Daten spekulieren musste, deren Wirklichkeit etwas Resträtselhaftes hatte, die erst oder etwas von einem Rätsel hatte, das mathematisch sozusagen in seinen tiefsten Tiefen grundsätzlich immer wieder in Frage stehen konnte. Ist die Zeit zum Beispiel wirklich stetig? Lässt sie mit der Entfernung zur Erde oder zur Sonne vielleicht nach in ihrer Beschaffenheit? Verändert sich irgendwie oder dergleichen? Da ist also an der Stelle, wo man zunächst so dachte, da ist aus der Perspektive von Kepler und von Newton sozusagen der sichere Rahmen immer schon da, was Raumzeit angeht. Der Rahmen, also in den hinein ich meine Beobachtungsdaten irgendwie bringen muss und der mir dann die Erklärungen liefert, steht in bestimmten Grundgrößen fest. Die Mathematik wird sozusagen im Messvorgang selbst an diesen Punkten wirklicher als das Gesehene. Man weiß vorweg um diese mathematischen Grundgrößen und was immer ich sehen werde am Himmel, diese Vorannahmen werden dadurch nicht mehr in Gefahr kommen können. Dann habe ich höchstens ein ganz eigentümliches Phänomen und muss eben mit den Mitteln dieser Raumzeitkräftemathematik mir erklären, was das denn da wohl ist, was ich da möglicherweise registriert habe. Ein schönes Beispiel für diese Perspektivenumkehr und für den neuen Vorrang der mathematischen Grundsicherheit sozusagen, den Vorrang der Mathematik vor dem Gesehenen, ist der Umgang mit überraschenden Beobachtungen an den Kreisbahnen von Himmelskörpern. Tauchte beispielsweise an einer Planetenbahn eine Unregelmäßigkeit auf, so warf das für alle frühere Astronomie oder Himmelskunde, die wie Aristoteles selbst die Zeit für etwas, also das Wesen der Zeit für etwas Beobachtbares hielt, tauchte eine solche Unregelmäßigkeit auf, dann stand ja tatsächlich die Frage im Raum, gibt es da ein möglicherweise irreguläres Zeitphänomen am Himmel? Ist da sowas wie ein bisher unbekannter Knick in der Zeit oder dergleichen zu beobachten? Und diese Irregularität war ein in sich zeitlich rätselhaftes Phänomen, das die wissenschaftliche Sicherheit hinsichtlich der Beschaffenheit sowohl der Zeit als auch des Kosmos erschüttern konnte. Mit Newton nun stellt die irreguläre Bahn eines Planeten beispielsweise auf keinen Fall die Zeit mehr in Frage. Mit Newton wird hingegen die irreguläre Bedeutung zurück, die irreguläre Bewegung zurück auf eine Kräftefrage interpretierbar. Hier müssen offenbar noch unbekannte Kräfte im Spiel sein. In der Zeit, wohlgemerkt, und im Raum sind noch unbekannte Kräfte wirksam, wenn ich da etwas Irreguläres an einer Bahn beobachte. Anstatt an der Zeit zu zweifeln, kann man also rein rechnerisch schließen auf das Vorhandensein eines noch unbekannten Massenkörpers, der die Abweichung offenbar verursacht haben muss, der ablenkt sozusagen, den Lauf irritiert. Beispielsweise kann man so schließen auf die Existenz eines unbekannten Planeten, eines anderen Himmelskörpers, sagen wir es vorsichtiger, ob es ein Planet ist, ist ja noch eine Frage, der die Bahn eines anderen Planeten für uns empirisch noch gar nicht wahrnehmbar beeinflusst, offenkundig. Soll heißen, wie es sich um die gemäß Raumzeitlichkeit korrekten Bahnen theoretisch hätte verhalten müssen, weiß der Himmelskundler vorher, wenn er Newtonianer ist. Und er wird durch die Beobachtung auch an diesem theoretisch korrekten Lauf überhaupt nicht irritiert und kann dann solche Überlegungen anstellen, wie sind da noch Massen im Spiel, die ich noch gar nicht gesehen habe, er kann sie dann sogar suchen. Die Zeit ist also nicht länger empirische Resultante, Ergebnis, sondern Prämisse der Überlegung und sie bleibt das auch. Tatsächlich wurde nach dem Erscheinen der Newtonschen Prinzipia zum ersten Mal ein Planet genau auf diese neue, der absoluten Raumzeithypothese entsprechende Weise entdeckt. Der Planet Uranus nämlich wurde nicht zuerst gesichtet und dann aufgrund Beobachtung und Berechnung als Planet identifiziert, also als Wandergestirn, sondern umgekehrt, man fand Unregelmäßigkeiten in der elliptischen Umlaufbahn des Jupiter um die Sonne, errechnete die genaue Beschaffenheit dieser Unregelmäßigkeiten und konnte daraufhin vermuten, mittels des Modells der Gravitation und vor dem Hintergrund der reinen Raumzeit, dass es irgendwo weit draußen einen noch nicht gesehenen Planeten geben musste, der mit seiner Anziehungskraft den Lauf des Jupiters entsprechend modifiziert, stört. Eben auf diese reine Rechnung verließ sich ein Astronom namens Herschel, der daraufhin dann den Uranus auch fand. Und eben, dass er ihn fand, das bekräftigte naheliegenderweise das Newtonsche Modell, also diese Umkehr in der Blickwendung, diesen Vorrang der Mathematik auf dem Hintergrund der Raumzeit- und Gravitationsprämisse. Es gibt eine Schlüsselmetapher, an sich ja abstrakte Umgründung der Physik auf eine rein mathematische Zeit bildlich ausdrückt. Es ist die Vorstellung vom Universum als Uhrwerk und Gott als einem Uhrenmacher, der gleichsam für die objektiven Rahmenbedingungen einer Weltzeit, die immer richtig tickt oder immer richtig geht, von eigener Hand sorgt. Ohne dass seine Gestirne irgendwie an der Zeitentstehung oder auch an der Zeitmessung letztinstanzlich beteiligt werden. Also dieses Bild einer Uhr, die sozusagen im Hintergrund aller physikalischen Prozesse, also jetzt insbesondere der astronomischen Prozesse, läuft, die sozusagen durch das schiere Fortdauern des Universums schon gegeben ist, ist tatsächlich eine Leitmetapher für die Naturkunde, Naturwissenschaft in dieser Zeit. In gewisser Weise ist sie uns ja auch bis heute, naja, ich sag mal, anhiebsplausibel. Dann denkt man, ja gut, es gibt da noch den Relativismus und das mit dem Universum und so weiter, aber wir sind es eigentlich durchaus gewöhnt, uns diese sozusagen vorgängige, raumzeitliche Grundgestalt des Universums so für den Alltag mitzudenken. Newtons Motto lautete, am Himmel wie auf Erden. Am Himmel wie auf Erden sind Gestalten, wie die Bahnen von Körpern, die sind überhaupt Bewegungen, immer nur Produkte von Kräften, die Zeit aber verläuft letztlich gleichsam jenseits davon. Für den Himmel wie für die Erde gültig, tickt im Absoluten ganz ruhig und unabänderlich Gottes Uhr. Und die Mathematik allein die Mathematik kann mit dieser absoluten Seite rechnen. Das Gesehene reicht sozusagen nicht mehr ran. Auf der anderen Seite werden dadurch die Möglichkeiten, die wir haben, das Gesehene zu interpretieren, in einen systematischen Zusammenhang zu bringen, in Konstrukte sozusagen zu fassen, sehr viel mehr und größer. Die Lichtgeschwindigkeit repräsentiert diese absolute, dieses absolute und dieses rein mathematische Verhältnis. Das Licht bewegt sich immer gleich schnell, das ist ja die sozusagen also Teil dieser Hypothese der Lichtgeschwindigkeit. Das Licht bewegt sich immer gleich schnell, immer gleich gerichtet in einer linearen und kontinuierlichen Bewegung durch einen Raum, der wiederum in der Durchquerungsgeschwindigkeit des Lichts sozusagen sein letztes ruhiges Maß hat. Also diese Raumzeitkopplung ist sozusagen in der Lichtgeschwindigkeit sogar zahlenmäßig fassbar. Es gibt damit so eine Art Letztmaß, das als Zahl vorausgesetzt werden kann, das seinerseits nicht selbst durch Bewegungsvergleiche mehr gemessen werden muss und kann. Sie sehen, was mit dieser Newtonschen vor die Klammer gezogenen Gerahmtheit des Universums, mathematischen Gerahmtheit des physikalischen Universums, für eine schöne und geordnete Kosmologie sich auf einmal ergeben kann. Alle zu messenden Bewegungen sind langsamer als das Licht und haben sozusagen einen absoluten Raumzeitwert. Sie finden im Raum und in einer Zeit statt, die gleichsam unbeirrt vor allem und von allem anderen da ist und vor sich hin läuft, im Modus der Dauer. Wie gesagt, das sind sozusagen die Grundvorstellungen, die mit den Begriffen absoluter Raum und absoluter Zeit gefasst sind. Und wie gesagt, denke ich auch, dass die Physik in vielem bis heute genau so noch denkt. Nämlich immer da, wo sie einen Gegenstand klassisch mechanisch begreift.
Ich wollte nur fragen, hatte Newton eigentlich schon die Idee der Lichtgeschwindigkeit oder war für ihn noch alles gleichzeitig? Also dass da in dem Augenblick, wo er sieht, also der, ich denke, er hatte, ich kann mir das schwer vorstellen, dass er damals dachte, das wäre so ein 100 Jahre später, dass dann die Lichtgeschwindigkeit...
Die Lichtgeschwindigkeit kommt später dazu, das ist richtig. Also ich wollte nicht sagen, dass die Newton schon hatte, sondern die Lichtgeschwindigkeit ist dann sozusagen nachgeliefert, ein beziffertes Maß für diese Raumzeitkopplung, die Newton erstmal sozusagen ohne Ziffer formuliert hat, sondern einfach in diesem Bild des Absoluten. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, eine Folie, wo da ein bisschen Datierung angeboten war. Also ich raffe jetzt, wenn ich über Newton spreche, sozusagen Newton zum Teil mit den Folgen zusammen, genau wie diese Uranus-Entdeckung von Herschel. Das war, ich habe jetzt auch bei das Jahr nicht notiert, Sie wissen es bestimmt.
Bohrer hatte doch die Lichtgeschwindigkeit grob gemessen,
Ja, also das war dieser dänische Astronom, den hatte ich letztes Mal auf der Folie mit drauf, Olaf Römer oder Ole Römer. Also es war im 18. Jahrhundert, es war auch nicht ewig lang nach Newton, das muss man wiederum andersrum sagen, in dem Moment, wo das Modell einmal klappt, ja, oder da ist, setzt es sehr schnell sehr viele solcher Konsequenzen frei, die dann auch sozusagen in eine 1:1 Relation mit den bisher vorhandenen Beobachtungen gebracht werden. Und Herschel hat den Uranus prognostiziert und gefunden. Also das hat dann nicht nochmal Generationen gedauert. Kommen wir zu Kant. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass ich eine Art von Mischung aus Newtonscher Physik und kantischer Erkenntnistheorie meine, wenn ich von dem Erfolgsmodell unter den europäischen Zeittheorien spreche, das sich da in den vergangenen Jahrhunderten herauskristallisiert hat. Und diese Kombination aus Newton und Kant, die philosophisch sozusagen ein ideales Zusammenspiel, das auch in den Disziplinen unterschiedlichster Art irgendwie durchläuft, ergibt, dieses Zusammenspiel ist auch der Grund, warum ich mit der Vorlesung bei Newton und Kant hier jetzt beginnen wollte. Tatsächlich ist der Schritt von Newton zu Kant nicht weit. Wir sehen Kant von heute aus vor allem als Erkenntnistheoretiker und als einen Neubegründer oder vielleicht sogar Vollender der Metaphysik. Kant ist jedoch eigentlich als Physiker in die Wissenschaft eingestiegen. Und seine ersten Themen, also die ersten Schriften, die ersten publizierten, befassten sich mit der physikalischen Gestalt des Universums. Dabei bezog Kant für Newton und damit gegen beispielsweise Leibniz Stellung, einen der prominenten Konkurrenten Newtons in Sachen Kraftbegriff und Raumzeittheorie. Schon Kants frühe Schrift über die allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels von 1755 heißt mit vollem Titel Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes nach newtonischen Grundsätzen abgehandelt. Die Schrift beginnt mit einem Kapitel über Fixsterne und entfaltet hier eine im Übrigen durchaus weitreichende These, für die von diesem aber erst nach Kant niedergeschrieben, später vor allem der elsässische Astronom Johann Heinrich Lambert bekannt werden wird. Kant hat das fast zeitgleich eigentlich etwas früher formuliert, nämlich die These, dass die Planeten, dass nicht nur die Planeten ein mobiles System um die Sonne bilden, das war schon bekannt zu dieser Zeit, sondern dass auch jenseits der Planeten der gesamte Fixsternhimmel ein System ist, das sich im Raum und in der Zeit des Universums bewegt. Und, also das ist die These Kants in dieser Schrift, weitergehend, dass dieses Fixsternsystem gemäß der Gravitation, der newtonschen Gravitation, im Grunde als eine Art Fixsternhäufung interpretiert werden muss, die flach abgeplattet ist und deren helle Zone dasjenige ist, was wir als Milchstraße am Himmel sehen können. Kant interpretiert also die Milchstraße erstmals als den Rand eines großen Sonnensystems, das wir sozusagen von innen her sehen, und in dem bis zum Rand die allgemeinen Gesetze der Physik und namentlich der Gravitation wirksam sind. Lassen Sie mich eine etwas längere Passage aus der kantischen Schrift vorlesen. Sie können hier die newtonschen Grundannahmen jetzt nochmal wieder hören, referiert sozusagen in kantischen Worten. Und damit können Sie auch ein bisschen den Ton kennenlernen, in dem Kant für sich selbst zunächst einmal einfach als Astronom die newtonsche Perspektive aufnimmt, um gleichsam aus der Warte einer überzeitlichen Zeit von außen auf die Innerzeitlichkeit des Universums zu blicken. Wenn ich sage, er nimmt das als Astronom auf, die newtonschen Thesen, dann merken Sie, Kant selber sitzt jetzt nicht vorm Fernrohr. Er denkt die newtonschen Parameter in bestimmte, in der wissenschaftlichen Community schon mitgeteilte Beobachtungen hinein, und die Milchstraße, gut, die kennen wir alle. Also auch er operiert sozusagen schon sehr stark theoretisch-mathematisch und bringt die Empirie, die bekannte Empirie, in eine newtonianische Ordnung, sagen wir mal. Ich lese jetzt einfach mal ein Stück vor, damit Sie diesen Naturforscher Kant auch mal hören und kennenlernen. Eben, Zitat jetzt, eben dasselbe Gesetz, was unter den Planeten herrscht, insofern sie um die Sonne laufen, findet sich auch bei den kleinen Systemen, nämlich denen, die die um ihre Hauptplaneten bewegten Monde ausmachen. Ihre Umlaufzeiten sind ebenso gegen die Entfernung proportioniert und setzen eben dasselbe Verhältnis der Senkungskraft gegen den Planeten fest, als dasjenige ist, dem dieser zu der Sonne hin unterworfen ist. Alles dieses ist aus der untrüglichsten Geometrie vermittelst unstrittiger Beobachtungen auf immer außer Widerspruch gesetzt. Hierzu kommt noch die Idee, dass diese Senkungskraft eben derselbe Antrieb sei, der auf der Oberfläche des Planeten die Schwere genannt wird und der von diesem sich stufenweise nach dem angeführten Gesetze mit den Entfernungen vermindert. Dieses ersieht man aus der Vergleichung der Quantität der Schwere auf der Oberfläche der Erde mit der Kraft, die den Mond zum Mittelpunkt seines Kreises hintreibt, welche gegeneinander ebenso wie die Attraktion in dem ganzen Weltgebäude, nämlich in dem umgekehrten Verhältnis des Quadrats der Entfernung ist. Das ist die Gravitationsformel. Dies ist die Ursache, Kant jetzt wieder, warum man oft gemeldete Zentralkraft auch die Gravität nennt. Weil es überdem auch im höchsten Grade wahrscheinlich ist, dass, wenn eine Wirkung nur in Gegenwart und nach Proportion der Annäherung zu einem gewissen Körper geschieht, die Richtung derselben auch aufs Genaueste auf diesen Körper beziehend ist, zu glauben sei, dieser Körper sei, auf was für Grund, auf was für Art es auch wolle, die Ursache desselben. So hat man, um des Willen Grund genug zu haben, vermeint, diese allgemeine Senkung der Planeten gegen die Sonne einer Anziehungskraft der Letzteren zuzuschreiben und dieses Vermögen der Anziehung allen Himmelskörpern überhaupt beizulegen. Das ist genau die newtonsche Wendung sozusagen in kantischen Begriff nochmal rekonstruiert. Wenn ein Körper also diesem Antriebe, der ihn zum Sinken gegen die Sonne oder irgendeinen Planeten treibt, frei überlassen wird, so wird er in stets beschleunigter Bewegung zu ihm niederfallen und in kurzem sich mit dessen Masse vereinigen. Und so weiter und so weiter. Jetzt spielt er noch Stoßhypothesen durch, wenn das eine das andere irgendwie anstößt und so weiter. Also die gesamte Kräftewelt sozusagen bis zum Horizont des Universums nach newtonschen Kategorien beschrieben. Ich überspringe einiges. Kant's Schlussformulierung in diesem Abschnitt, das ist also irgendwie einfach ein Stück aus dem Text, lautet dann: Ich werde mich in der Abhandlung sehr oft des Ausdrucks einer systematischen Verfassung des Weltbaues bedienen. Damit man keine Schwierigkeit finde, sich deutlich vorzustellen, was dadurch soll angedeutet werden, so will ich mich darüber mit wenigen erklären. Eigentlich machen alle Planeten und Kometen, die zu unserem Weltbau gehören, dadurch schon ein System aus, dass sie sich um einen gemeinschaftlichen Zentralkörper drehen. Ich nehme aber diese Benennung noch im engeren Verstande, indem ich auch die genaueren Beziehungen sehe, die ihre Verbindung miteinander regelmäßig und gleichförmig gemacht hat. Die Kreise der Planeten beziehen sich so nahe wie möglich auf eine gemeinschaftliche Fläche, nämlich auf die verlängerte Äquatorsfläche der Sonne. Dadurch entsteht sozusagen dieser Scheibeneffekt, der uns die Galaxis, würden wir heute modern sagen, also das ganze System als abgeplattete Scheibe zeigt und so weiter und so weiter. Also die Ausführungen sind jetzt etwas länglich und behäbig. Sie merken also, das systematische Ganze dieses Weltbaues, wie das so schön heißt, wird konsequent einerseits sozusagen auf der Basis der Gravitation durchdacht und andererseits sehen Sie, wie Kant selber jetzt eigentlich diese newtonschen, im engeren Sinne physikalischen Einzeltheoreme in eine Art Kosmologie ausbuchstabiert und diese Frage nach dem System, das dann auch noch die Fixsterne darstellen in diesem ganzen Raumzeituniversum, weiter, also erstens aufwirft erstmals und dann konsequent weiter behandelt. Dieselben allgemeinen Gesetze, die in unserem Sonnensystem gelten, gelten ins Unendliche des Alls hinaus für alle weiteren Sonnensysteme. Tatsächlich nimmt Kant an, dass es eine Vielzahl von Sonnensystemen, wie das unsere eins ist, gibt. Und dass diese Systeme, wenn auch in sehr, sehr langen Zeitspannen, neu entstehen müssen und auch wieder vergehen, indem sie nämlich auf lange Sicht gesehen in sich zusammenfallen müssen. Das kann man auch mit newtonschen Mitteln errechnen. Das ist kein in sich sozusagen perpetuum mobile mäßig stabiles System, sondern die Ordnung dieser bewegten Körper, Massenkörper im All, wenn denn unser Sonnensystem eine solche systematische Ordnung ist, ist in Bewegung und irgendwann sind sie entstanden, diese Systeme, diese Komplexen, und sie werden auch irgendwann in sich zusammenfallen. Das ist eine für die damalige Zeit abenteuerliche These. Auch die These, dass es viele Sonnensysteme gibt. Das ist dann das eigentliche Thema dieser kantischen Schrift von 1755, die Entstehung der Sonnen und der Sonnensysteme und die Frage ihrer Vielheit und der Beschaffenheit des Universums im Ganzen. Mit seiner Frage wählt Kant eine kühne Perspektive auf die Allbewegtheit des Himmels. Wendet man Newtons Raumzeitmodell auf den außerirdischen Kosmos und wir würden sagen auf den extragalaktischen, also auf den jenseits unseres Milchstraßensystems gelegenen Kosmos an, so muss man vermuten, dass im Spiel der relativen Zeiten der bewegten Kräfte im Universum auch die gesamten Fixsternsysteme nur relativ lange bestehen, wie überhaupt die Natur aller Massenkörper und aller Massenkörpersysteme eine Geschichte haben muss in diesem Sinne. Es sind alles nur relative Zeiten, also hat auch das Fixsternsystem eine Geschichte. Es hat einen Anfang, es wird irgendwann enden. Das heißt, es hat so etwas wie eine Zeit in der Zeit. Betrachten Sie diese logische, aber doch keineswegs selbstverständliche Konsequenz der absoluten Zeit bzw. der unendlichen, als dauerbestimmten Raumzeit Newtons. Innerhalb des von bewegten Massenkörpern bevölkerten riesigen Raumes, innerhalb des Raumzeitcontainers Newtons, wird gleichsam eine zweite relative Zeit denknotwendig, und auf der Ebene dieser relativen Zeit verliert die gesamte Natur letztlich ihre Statik. Das sind dann langfristige Dynamiken, die da erscheinen, aber es sind immer berechenbare Dynamiken von Massenkraftphänomenen, die dafür sorgen, dass vor dem Hintergrund der absoluten Zeit sozusagen alles in einer relativ zeitlichen Bewegung erscheinen muss. Zum Beispiel eben deuten die Rechnungen, so wie Kant sie dann zusammenbringt, auf Prozesse eines Entstehens und Vergehens des ganzen Sonnensystems. Damit wird vor dem Hintergrund der absoluten Zeit in gewisser Weise als logische Folge des Modells, nachdem man ja zunächst mal mehr so die Empirie der kleinen Gegenstände hatte, sage ich mal Galileis Fallgesetze, irgendwelche Sachen, die runtergeworfen werden von Türmen und dergleichen, wenn man das auf das gesamte Universum ausweitet mit Newton, wird plötzlich eine Art Naturgeschichte des ganzen Universums denknotwendig. Auch die ganz, ganz großen Gegenstände müssen sozusagen ihre relative Zeitlichkeit haben. Sie haben hier einen ganz typischen Effekt der Newtonschen Vorfestlegung von Raum und Zeit auf jene absolute neutrale mathematische Hypothese der Dauer vor sich. Geht man von der absoluten Raumzeit aus, dann setzt man zwangsläufig in dieser Raumzeit eine neue relative Raumzeitlichkeit frei, die dann an die Empirie im engeren Sinne gebunden ist. Im Grunde wird eben deswegen nach Newton auf der einen Seite, ich hatte das schon gesagt, die absolute neutrale Dauer von Raum und Zeit eigentlich nicht mehr wirklich zum Thema der empirischen Physik. Das Ganze hat man sozusagen immer schon im Kasten. Aber auf der anderen Seite explodieren sozusagen die Zeitlichkeiten auf der Gegenstandsebene, und zwar in den Großmaßstab hinein. Eine neue Sicherheit in der Raumzeit existiert, die mathematisch begründet ist, und diese Sicherheit setzt auf der anderen Seite ganz neue relative Spekulationsräume frei. Mit der absoluten Raumzeit im Rücken, so kann man es auch ausdrücken, kann man die relativen Zeiten der bewegten Körper freier und unbefangener rechnen und denken, als das bisher jemals der Fall war. Bis hin zu dieser abenteuerlichen Vorstellung einer Geschichte der Sternensysteme, des Universums, unseres Sonnensystems und so weiter. Wir kennen diese Doppelung, also eine absolute sozusagen vorweg Sicherheit in einer rein mathematischen Raumzeit, Hypothese auf der einen Seite, und auf der anderen Seite explodierende Denksachzwänge sozusagen in Richtung auf Begrenztheiten und Entstehen- und Vergehensfragen bis heute. In populärwissenschaftlichen Zeitschriften wird in einer sozusagen moderne hineingetriebenen, aber ähnlich geschnittenen Kosmologie bis heute über nichts lieber als über die Entstehung, die Entwicklung, das mögliche Ende unseres Universums spekuliert. Sie kennen das, da gibt es auch so Bilder, Urknall oder implodiert das alles oder fällt aufeinander zu oder dergleichen. Heute ist in diesem Zusammenhang viel von der relativistischen Physik Einsteins die Rede und man fühlt sich heute mit seinen Spekulationen über diese genauen Entstehungs- oder Endbedingungen des gesamten Universums fühlt man sich Kilometer über Newton und Kant erhaben. Gleichwohl würde ich sagen, wenn Sie genau hinsehen, dann werden Sie sofort wiedererkennen, wie die mathematische Vorannahme Newtons in diesen Überlegungen drinsteckt. In all diesen Debatten über die Geschichte oder so etwas wie Geschichtlichkeit des Universums gibt es eine Art Vorwegraumzeitcontainer, der also aus dessen Sicht so etwas wie Dauer da ist, damit wir vor dem Hintergrund dieser Dauer so etwas wie diese physikalische Zeitlichkeit, dieses Entstehen und Vergehen des Ganzen überhaupt denken können. Wir können uns also mit einer im Grunde Newton-artigen Vorannahme, die rein mathematisch ist, vorstellen, wir könnten über eine physikalische Relativität des gesamten Universums nachdenken. Diese Doppelstruktur, also finden Sie, wie gesagt, auch bei ganz aktuellen Spekulationen. Man kann philosophisch natürlich immer wieder neu fragen, ja, wenn da vom Anfang und Ende des Universums die Rede ist, von der Geschichte des Universums, von irgendwelchen vielleicht pulsierenden Prozessen und so weiter, innerhalb welcher Zeit spielt sich das denn alles ab? Mittels welcher absoluten Raumzeitperspektive breiten wir hier diese Art Geschichte vor uns aus? Und immer wenn wir so fragen, fragen wir sozusagen zurück auf eine verpackte newtonsche Wendung, die in der Kosmologie dieser Physiken verpackt ist. Die Blickwende, also aus einer absoluten Warte von außen drauf sehen aufs gesamte physikalische Universum, bleibt, und sie bleibt, ist einer der Gründe, warum ich diese newtonsche Wendung als Erfolgsmodell bezeichnet habe. Wir kommen da nochmal drauf zurück, weil ich auch auf Einstein und die Relativitätsthesen nochmal kommen werde, aber das jetzt so schon mal so als Vorblick. Machen wir vom Naturwissenschaftler Kant jetzt aber einen Schritt zu dem uns vielleicht etwas vertrauteren Philosophen Kant. Wir werden feststellen, auch dieser Schritt ist erstaunlich klein. Werfen wir einen Blick in Kants erkenntnistheoretische Hauptschrift, die Kritik der reinen Vernunft, dann stellen wir nämlich fest, dass Kant die Blickwende in der Physik des Himmels unmittelbar zum Vorbild nimmt für eine Blickwende in Sachen Erkenntnis, auf die er selbst hinaus will, in der Kritik der reinen Vernunft. In der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft von 1787 ist zu lesen, Zitat, Kant jetzt also, bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten. Aber alle Versuche, a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, welches schon besser mit der verlangten Möglichkeit derselben Erkenntnis a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiermit ebenso als mit dem ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, nun versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. Ende des Zitats. Die Gegenstände richten sich nach der Beschaffenheit des Vermögens, mit dem wir sie erfassen, anschauen, sowie den Begriffen, in denen wir der Erkenntnis Ausdruck verleihen. Wie Kopernikus nicht nur auf die Phänomene sah, sondern diesseits von diesen auf die ihnen vorausliegenden, mathematisch fassbaren Erscheinungsmuster, so muss auch der Philosoph diesseits der Dinge die absoluten Muster von deren Erscheinen suchen. Er muss die Bedingungen der Möglichkeiten des Erscheinens suchen, kantisch formuliert. Er muss also absolute Größen vor die Klammer ziehen. Dies in Rechnung stellend kann Metaphysik den sicheren Gang einer Wissenschaft nehmen, heißt es bei Kant dann weiter. Also wenn das sozusagen geklärt ist, dass da etwas, ein bestimmtes Muster vor die Klammer kann, dann kann Metaphysik endlich den sicheren Gang einer Wissenschaft nehmen. Der Preis dieser Blickwendung ist freilich, dass man, nicht wirklich wie bei Kopernikus, also diese Kopernikus-Analogie ist so ein bisschen bildhaft, aber dass man, würde ich sagen, wie bei Newton, alles als bedingt denken muss. Wir haben, wenn wir diese Wendung sozusagen auf die Erkenntnis übertragen, mit Kant, wenn wir bestimmte Muster vor die Klammer ziehen, alle Phänomene, die wir dann empirisch beobachten, nur vor dem Hintergrund dieser bestimmten Vermögen. Sodass es auf der Ebene der Phänomene nichts Unbedingtes mehr gibt, sondern nur relative Erscheinungen. Relative, die wir dann allerdings sozusagen präzise beziehen können auf das Gerüst unserer Vermögen, mit denen wir diese anschauen oder zur Anschauung kommen lassen können. Absolut sind eben diese Grundmuster, bestimmte Gegebenheitsformen, und für die Sinneswahrnehmung heißt das im Spezielleren die beiden Gegebenheitsformen Raum und Zeit. Ich zitiere Kritik der reinen Vernunft: Raum und Zeit sind nur Formen der Anschauung, also nur Bedingungen der Existenz der Dinge als Erscheinungen. Sie gehören, sagt Kant, zu unserer Erkenntnisart von Gegenständen. Nur von diesen beiden, von Raum und Zeit als den Grundformen nicht in unserer Erfahrung oder aus unserer Erfahrung sich herausschälend, sondern als die Grundformen, die wir all unseren Erfahrungen schon voraussetzen müssen, die also a priori immer schon Bedingungen der Möglichkeit sind, überhaupt Erfahrungen zu machen, handelt denn auch der erste Teil der transzendentalen Elementarlehre, die transzendentale Ästhetik, also sozusagen die transzendentale Sinnenlehre bei Kant, in der kantischen Erkenntnistheorie, die Lehre von der Erkenntnisart, der typischen Erkenntnisart der Sinne und die Lehre dabei von den in dieser Erkenntnisart, in den Sinnen wirkenden reinen Formen. Und es sind zwei, das habe ich schon aufgezählt, auch das bildet sozusagen das Newton'sche Muster unmittelbar ab, jetzt sozusagen in unserem Erkenntnisvermögen, nicht draußen am Himmel, oder draußen im Universum, den beiden reinen Formen Raum und Zeit. Sehen wir uns das etwas genauer an. Gegenstände sind uns sinnlich gegeben. Erst dann können wir überhaupt Begriffe auf sie anwenden. Davon geht Kant aus. Um uns sinnlich gegeben zu sein, müssen diese Gegenstände uns aber überhaupt gegeben werden, gegeben sein. Sie müssen uns affizieren. Genauer gesagt haben wir sie im Grunde daher nur in der Form dieser sinnlichen Affektion oder Gebung, also in der Form der Anschauung. Ob es also da tatsächlich ein außer uns gelegenes Etwas gibt, das von unserer Anschauung unabhängig existieren würde, das ist für Kant relativ unerheblich. Wenn wir genau hinsehen, wie das mit dem Wahrnehmen funktioniert, mit dem, dass uns Sinne überhaupt etwas geben, dann ist klar, wir werden nie feststellen können, ob es da auch etwas gibt, unabhängig von diesem, wie es uns gegeben ist. Wir können diese Frage also im Grunde beiseite legen. Das ist die berühmte Thematik des Dings an sich, die für unsere Frage nach der Zeit eigentlich nicht wirklich wichtig ist. Sie ist überhaupt für die kantische Philosophie kein wirklich bedeutsames Thema. Für Kant ist es sozusagen keine besonders dramatische Entscheidung zu sagen, die Frage mit dem Ding an sich, nach dem Ding an sich, das legen wir mal beiseite, weil ja die eigentliche Pointe ist, dass wir auf der anderen Seite, auf der Seite dessen, der Form, wie sie uns gegeben werden, die eigentliche Basis gesucht und gefunden werden kann. Also Verlagerung auf die Formfrage lässt die Frage nach dem, was es denn wäre, unabhängig von dieser Form schlicht verblassen. Kant denkt die Grenzen der für uns relevanten Welt von den Grenzen unseres Erkenntnisapparates her und damit eben wird die Frage nach dem, was wir, wenn es denn da außerhalb unserer Anschauung läge, wohl erkennen würden, vollkommen unsinnig. Wir können es nicht erkennen und insofern kann man darüber spekulieren, aber für echte Wissenschaft ist das kein besonders interessantes Feld. Man lässt also die Frage offen nach irgendwie den Dingen selber und dergleichen und konzentriert sich auf die Formen, in denen die Gegenstände uns gegeben sind. Nun gibt es, das ist sozusagen das beglückende Ergebnis der Betrachtung, tatsächlich solche reinen Formen. Das war Kants These. Reine Formen also, die nicht durch den Sinneseindruck selbst gleich dann erst hineintransportiert werden ins Gemüt, sondern die schon ohne den wirklichen Gegenstand quasi im Gemüt bereit liegen und jeder überhaupt nur denkbare Gegenstand wird in diesen reinen Formen uns gegeben sein. Was da bereit liegt, Kant bezeichnet das als eine bloße Form der Sinnlichkeit im Gemüt. Also das, wodurch ich der Form nach überhaupt den Sinneseindruck oder die sinnliche Anschauung von Gegenständen überhaupt zu unterscheiden pflege von anderen Sachen, die nicht sinnliche Eindrücke sind, beispielsweise von inneren Gefühlen oder von Begriffen. Dergleichen verwechsel ich ja nicht etwa mit Sinneseindrücken, sondern da gibt es ein inneres, eine innere Apparatur, die dafür sorgt, dass Sinneseindrücke als Sinneseindrücke klaren formalen Bedingungen unterliegen. Ausdehnung und Gestalt, so Kant, sind solche reinen Anschauungen, die a priori auch ohne einen wirklichen Gegenstand der Sinne oder Empfindung als eine bloße Form der Sinnlichkeit im Gemüt stattfinden, die wir also als subjektive Vorbedingungen von sinnlicher Anschauung sozusagen vor die Klammer jedes einzelnen konkreten Eindrucks ziehen können. Näherhin isoliert zeigen sich in Ausdehnung und Gestalt, wie es zunächst heißt, dann tatsächlich exakt zwei, wie gesagt, reine Formen der sinnlichen Anschauung, ich habe sie schon genannt, Raum und Zeit. Auf den Raum gehe ich jetzt nur kurz ein. Kant behandelt ihn vor der Zeit, also von der Reihenfolge schreitet er erst Raum und dann Zeit. Wir sind, so Kant, gar nicht in der Lage, uns eine äußere Erscheinung vorzustellen, die nicht im Raum sei. Das ist das Grundargument. In diesem Sinne liegt der Raum allen äußeren Anschauungen vorgängig zugrunde, und zwar noch einmal nicht in begrifflicher Form etwa, sondern eben als diese reine Anschauungsform, die direkt auf sinnlicher Ebene Anschauung organisiert. Versuchen wir uns den Raum vorzustellen, so stellen wir uns ihn als unendliche Größe vor. Allerdings mit dem Vorstellen ist es so eine Sache. Unabhängig von tatsächlich gegebenen Dingen ist der bloße Raum nicht wirklich für uns zu haben. Das hat seinen systematischen Grund. Im Grunde steckte diese Konsequenz in dem, was ich schon beschrieben habe. Die Form der Anschauung ist nicht ihrerseits selbst anschaulich. Sie sitzt uns gleichsam im Nacken. Sie ist sozusagen die Grammatik, die uns die Anschauung gibt. Und sie ist als Grammatik nicht auf derselben Ebene zu beobachten wie die Anschauung selbst bei uns eingeht sozusagen. Im Wahrnehmen, die Formen des Wahrnehmens sinnlich wahrnehmen, das können wir nicht. Der Raum ist damit, so Kant, eine Art changierendes Zwischending. Er ist real und ideal zugleich. Er steckt sozusagen ja, im Futter oder in der Musterung, in der Durchmusterung dessen, was wir als Räumliches uns vorstellen. Auf einen klaren Begriff bringen den Raum lediglich die synthetischen Sätze der Mathematik. Also der Raum selber, also die reine Form, ist nicht anschaulich. Sie merken wieder, man könnte auch sagen, ist absolut. Also absolut in einem etwas anderen Sinne als bei Newton, nicht sozusagen da draußen oder überall, sondern hier drinnen absolut. Aber die Bewegung ist ganz verwandt. Auch die Zeit ist kein empirischer Begriff von etwas, dass wir etwa am Zugleichsein oder am Nacheinander von Wahrnehmungen ihrerseits sinnlich wahrnehmen könnten. Die Zeit ist vielmehr ebenfalls eine Form, die die sinnliche Anschauung überhaupt erst ermöglicht, organisiert, indem sie nämlich die Form der Sukzession bereitstellt. Nur unter der Voraussetzung bereits von Zeit kann man sich überhaupt vorstellen, dass einiges zum Beispiel zu einer derselben Zeit ist, also zugleich ist, oder dass etwas in verschiedenen Zeiten, also nacheinander ist, stellt Kant ausdrücklich fest und er folgert, Zitat, die Zeit ist eine notwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann in Ansehung der Erscheinungen überhaupt die Zeit selbst nicht aufheben. Ob man zwar ganz wohl die Erscheinungen aus der Zeit wegnehmen kann. Die Zeit ist also a priori. A priori heißt vorweg gegeben. In ihr allein ist alle Wirklichkeit der Erscheinungen möglich. Diese, also die Erscheinungen, können insgesamt wegfallen. Aber sie selbst, also die Zeit selbst, als die allgemeine Bedingung ihrer Möglichkeit, kann nicht aufgehoben werden. Ende des Zitats. Übrigens auch Kritik der reinen Vernunft. Über die Zeitform, also als Form begriffen, in dieser absoluten Art, notwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zugrunde liegt, kann Kant dann aus dieser, wie es in seiner Terminologie heißt, transzendentalen Perspektive, also wenn wir uns allein darauf konzentrieren, wie ist diese Grammatik des Anschauens geschaffen, wie sind diese rein auf der Vermögensebene gelagerten Strukturen beschaffen, also der Philosophenblick, der sich darauf konzentriert, das ist der transzendentale Blick, aus dieser transzendentalen Perspektive kann man dann noch einiges konkretisierend über die Zeit sagen. Als apodiktisch wahr, also als unbezweifelbare Aussage vorweg über diese a priorische Zeitstruktur in der Anschauung. Kant hält in der Kritik der reinen Vernunft folgende sozusagen Details hinsichtlich der Zeitform fest. Erstens, die Zeit ist eine. Zitat, verschiedene Zeiten sind nicht zugleich, sondern nacheinander. So wie verschiedene Räume nicht nacheinander, sondern zugleich sind. Also die Zeit, die absolute Zeit, die Formzeit ist eine. Zweitens, sie ist nicht diskursiv. Also wie der Raum eine reine Form schon auf der Ebene der sinnlichen Eindrücke. Diskursiv heißt begrifflich. Sie ist nicht begrifflich, sondern sie ist direkt als Form der sinnlichen Eindrücke selbst immer schon mit im Spiel, wenn die Anschauung ist oder uns etwas gibt. Das heißt konkret nicht etwa erst durch die Art, wie wir über Eindrücke reden, wie wir sie zum Beispiel auf den Begriff bringen oder wie wir sie mental ordnen mittels irgendwelcher begrifflicher Kategorien oder dergleichen, so könnte man sich sie auch vorstellen, eben nicht Auf diese Weise bringen wir in die Sinneswahrnehmung sozusagen nachträglich Zeit hinein, sondern die Wahrnehmungen hatten ihre verzeitlichte, ihre sukzessive Form schon vorher. Das ist also die zweite Aussage, die man über diese Zeitform machen kann. Nicht diskursiv, nicht nachträglich, sondern in der Anschauung selber schon so hineinorganisiert. Drittens, die Zeit ist uns in der Form der Wahrnehmung als uneingeschränkte Einheit gegeben. Das heißt, sie ist im Prinzip unbegrenzt. Alle Begrenzungen sind nachträgliche Einschränkungen einer allgemeinen, den Einschränkungen immer schon zugrunde liegenden uneingeschränkten Zeit. Die reinste Vorstellung dieser Uneingeschränktheit ist wiederum eine mathematische Vorstellung, ganz analog zum Raummodell. Es ist die Vorstellung der mathematischen Unendlichkeit. Alle konkreten Zeitanschauungen sind in diesem Sinne Teilvorstellungen von Zeit, und all diesen konkreten Zeitanschauungen, die sich sozusagen als endliche geben oder formulieren, liegt diese unmittelbare, uneingeschränkte Anschauung zugrunde. Erneut gilt, wir können nicht im Wahrnehmen diese Zeitform mit wahrnehmen, sondern sie steckt sozusagen darin und sitzt uns, ja, im Nacken kann man schlecht sagen, also sitzt uns irgendwie im Hinterkopf oder wo immer der Sinn gelegen ist, mit dem wir Zeit wahrnehmen. Das ist ja sehr die Frage, ob das im Kopf passiert. Mit diesen Bestimmungen hätten wir eigentlich Kants Zeittheorie schon beisammen. Die Zeit ist mit den genannten drei Eigenschaften nicht irgendetwas, das wir der Anschauung entnehmen können. Sie ist auch nicht irgendetwas, das wir unseren Wahrnehmungen irgendwie zuordnen oder irgendwie hineinbringen. Die Zeit ist vielmehr, Zitat, nichts als die subjektive Bedingung, unter der alle Anschauungen in uns stattfinden können. Sie merken, wie die Newtonsche ist diese kantische Zeittheorie einfach und in ihren Folgen weitreichend zugleich. Zeit ist eine Form und als Form schlechterdings unhintergehbar. Über ihren letztendlichen Charakter können wir nur im Modus dieser transzendentalen Aussagen etwas festhalten. Ihren letztlichen Charakter können wir nicht letztlich sozusagen auf der Erfahrungsebene noch weiter explorieren oder erkunden oder dergleichen. Eben deshalb, weil der innere Sinn der Zeit allem, was wir erfahrungsmäßig wahrnehmen und uns vorstellen können, so sehr zutiefst immer schon zugrunde liegt. Wir kommen sozusagen nicht hinter unseren eigenen Rücken mit unserem Erfahrungsvermögen. Wir müssen also von der Zeit in dieser sehr formal bestimmten Art und Weise, wie Kant sie skizziert, schlicht ausgehen, wenn wir Kantianer und Kantianerinnen sind. Die Zeit ist als Erfahrungsschema nicht äußerlich. Und sie ist andererseits aber auch nicht sozusagen als Inneres separat zu haben, sondern sie ist durchgehend mitlaufend da und Bedingung der Möglichkeit. Das ist auch so eine schöne kantische Formulierung. Nochmal in Kants Worten, die Zeit ist, Zitat, die formale Bedingung a priori aller Erscheinungen überhaupt. An diesem Punkt ergibt sich im Übrigen ein Unterschied zum Raum, wenn man die Zeit jetzt betrachtet, an dem Punkt innen-außen nämlich. Der Raum ist auch eine reine Anschauungsform. Ich hatte das ja kurz skizziert, aber er ist nur die Form der äußeren Anschauung. Die Zeit hingegen ist nach Kant allen Anschauungen, also auch den inneren Anschauungen, inhärent. Wenn man so will, geht die Zeit sozusagen dann noch weiter. Also die Bedingung der Sukzession als Anschauungsstruktur, als Durchmusterung, damit es überhaupt Anschauung sein kann, durchzieht ausnahmslos die äußere wie die innere Welt. Zitat nochmal, alle Erscheinungen überhaupt, das ist alle Gegenstände der Sinne, sind in der Zeit und stehen notwendigerweise in einem Verhältnis zur Zeit. Ganz so dramatisch kann man es für den Raum nicht sagen. Der Raum ist formale Bedingung aller äußeren Anschauungen. In diesem Sinne äußeren Erscheinungen.
Sind damit auch abstrakte Objekte gemeint, sagen wir wie Wahrheit, Schönheit oder so, oder fallen die da raus? Sind es keine wahrnehmbaren Dinge in dem Sinne? Also so klingt es ja erstmal alles physikalisch. Ja? Also die Dinge, die man sehen kann, die sind Raum und Zeit als Anschauungsraum unterworfen. Aber eben, ist es ein bisschen abstrakter?
Im Prinzip auch. Also auch da ist sozusagen die Sukzessionsform für das, was Anschauung genannt werden kann, zwingend gegeben. Da müsste man jetzt sehr genau noch die innere, also die, sozusagen die Architektur des Inneren von Kant auseinandernehmen. Im Prinzip aber haben Sie schon recht, die Frage zielt ja in die Richtung, handelt es sich denn überhaupt wirklich in dem Sinne noch um eine Physik? Und ich glaube, man kann schon ziemlich klar sagen, dass die Art und Weise, wie Kant Newton wendet, nicht bedeutet, dass er sozusagen eine Erkenntnisphysik ausarbeitet, sondern was die Struktur unserer Vermögen angeht, haben wir da eine analog gebaute sozusagen Theorie für die Organisation des äußeren und des inneren Universums, sofern wir es anschauen können, wahrnehmen können. Und das ist sozusagen keine physikalische Theorie. Das ist keine Physikalisierung des Inneren. Die Zeit ist also in gewisser Weise, könnte man vorsichtig sagen, empirisch, aber eben empirisch in einem sehr speziellen Sinne. Also bezogen auf Erfahrung und nicht in dem Sinne bezogen auf Physik. Sie ist gleichsam eingebaut in unseren Erkenntnisapparat. Empirisch fassen können wir sie nicht. Die Zeit ist damit wieder Raum wirklich, aber sie ist wirklich eben nicht, wie Objekte wirklich sind. Sie ist auch nicht wirklich, wie empirische Objekte der Physik wirklich sind oder uns Wirklichkeit geben, sondern sie ist wirklich als Vorstellungsart, also als ein Modus. Sie ist wirklich als Möglichkeitsbedingung unserer Erfahrung, sozusagen als etwas immer Mitspielendes, als absoluter Mitspieler, könnte man vielleicht sagen. Und damit ähnelt sie eher der Mathematik, also der reinen Mathematik, als Form für, als beispielsweise der Physik. Und das sagt Kant ja auch ausdrücklich, sowohl am Abschluss dieses Raumabschnitts, als auch, nachdem er die Zeit behandelt hat, wollen wir jeweils diese Bedingungen der Möglichkeit wirklich präzise fassen für wissenschaftliche Zwecke, so eignet sich dazu am besten die Mathematik. Wir müssen also in mathematischen Fassungen sozusagen letztlich diese Vorstellungsart verschriftlichen, operationalisierbar machen und dann können wir sie einsetzen im Rahmen der wissenschaftlichen Disziplin. Ja, also zunächst mal die ja nicht selbstverständliche Vorstellung, dass es überhaupt eine ist. Es ist zwingend eine. Also irgendein Modell, das sozusagen mit einer Heterogenität unterschiedlicher Zeiten arbeiten würde, die nicht ihrerseits dann auch immer wieder auf die Einheit von Zeit zurückgezogen werden können, würde den kantischen Rahmen sprengen. Ähnlich wie bei Newton. Also die absolute Zeit ist auch eine. Die zweite Bedingung, sie ist nicht diskursiv, die Zeit. Also keine begriffliche Angelegenheit, nichts, was durch die Begriffe nachträglich in die Wahrnehmung hineingebracht wird oder hineingelegt wird. Also immer schon verzeitlicht, so könnte man dieses a priori auch ausdrücken. Und das dritte ist diese Bedingung der Nicht-Eingeschränktheit. Mathematisch gesprochen, unendlich. nicht eingeschränkt ist wahrscheinlich der passende Terminus, wenn man das sozusagen auf Sinneseindrücke bezieht. Wenn wir da was eingrenzen, dann immer nur wiederum vor dem Hintergrund, also einer des Prinzips des Uneingeschränkten von Zeit. Also das wären die drei Bedingungen. Lassen wir diesen, wie gesagt, im Prinzip ja sehr einfachen Zeitbegriff, also einfach, wenn wir uns seine Struktur ansehen, etwas ungewohnt oder also gewöhnungsbedürftig ist diese Vorstellung, wie können wir das jetzt verorten, also der Abstraktheitsgrad dieses Zeitbegriffs, er steckt sozusagen immer schon drin, es ist eine Vorstellungsart, ein Wie von etwas und kein Was, damit kommt uns sozusagen die empirische, die Fassbarkeit abhanden. Das ist gewöhnungsbedürftig. Das ist genauso gewöhnungsbedürftig wie im Übrigen der absolute Zeitbegriff Newtons, der ja auch als solcher nicht mehr irgendwie zu haben ist, sondern als solcher immer unterstellt werden muss. Ähnlich müssen wir diese Musterung, so wie Kant sie konstruiert, wenn wir uns auf das Modell einlassen, als etwas unterstellen, was wir sozusagen nicht seinerseits nochmal irgendwie weder wahrnehmungsmäßig noch begrifflich oder dergleichen hintergehen können. Wir müssen es in dieser Wie-Haftigkeit einer Vorstellungsart akzeptieren. Wenn wir damit aber arbeiten, haben wir sozusagen ein Grundschema, das seinerseits nicht mehr durch irgendwelche Erfahrungen, die man machen kann, in Frage gestellt werden kann. Wir wissen ja dann, dieses Grundschema findet sozusagen immer schon hinter dem Rücken irgendwelche Einzelerscheinungen zuverlässig statt. Und, Klammer auf, wäre das nicht der Fall, dann wäre das nichts, was irgendwie unsere Vernunft irritieren müsste, und dann wären wir vielleicht beispielsweise krank oder verrückt oder dergleichen. Also das kann passieren, aber dafür gibt es dann eine vernünftige Erklärung, die jemand anders dann irgendwie abgeben kann, der sozusagen sagen kann, was da wirklich passiert. Also es ist klar, dass irgendeine abwegige Form von Erfahrung in dem Sinne nicht wirklich stattfinden kann. Lassen wir diesen einfachen Zeitbegriff zunächst mal so auf uns wirken. Und Sie merken, dass hier etwas passiert, das dieser newtonschen Wendung ähnelt. Indem wir die Zeit quasi vor die Klammer aller unserer überhaupt nur möglichen Weltwahrnehmung ziehen. Unserer Wahrnehmung, nicht der Gesamtbeschaffenheit des Universums da draußen, wird die Zeit zugleich unproblematisch, wie auch plötzlich gänzlich unbestimmbar. Sie sitzt uns sozusagen zu innerst hinter dem Denken und ist uns damit zwar sicher, aber bildet ihrerseits einen blinden Fleck, mit dem man sich sozusagen vernünftigerweise abfinden muss. So wie die absolute Zeit Newtons das Universum durcherrscht, regiert der absolute Zeitmechanismus, könnte man sagen, also diese Vorstellungsart nach Kant unsere Erfahrung. Wenn die 10 Minuten Geduld noch da sind, möchte ich zum Abschluss ein paar Gedanken aus einer kleinen Spätschrift von Kant vorstellen, die diese absolute Perspektive nochmal runden. Also ist jetzt ein kleiner Bruch, ein Sprung. Es gibt da eine kleine Schrift, Das Ende aller Dinge, erschienen in der Berlinischen Monatsschrift 1794. In diesem kleinen Text ist auch von Zeit die Rede, und zwar durchaus, also vor dem Hintergrund des zu dem Zeitpunkt schon voll entwickelten kantischen Gebäudes. Und Kant versetzt das Thema Zeit hier noch einmal in einen neuen Zusammenhang hinein. Und das möchte ich deswegen deutlich machen, um dann jetzt auch wieder den Unterschied zum newtonschen Ansatz vielleicht nicht etwa, dass Kant an dem bisher entwickelten irgendetwas ändern würde, in diesem kleinen Text Das Ende aller Dinge. Er versetzt diese sozusagen auf Weltwahrnehmung, auf erkenntnisbezogene Thematik, aber nochmal in einen anderen Rahmen hinein. Und zwar in einen Zusammenhang, den er selbst den praktischen Zusammenhang nennt. Das hieße für uns heute wahrscheinlich in den moralisch-praktischen Zusammenhang oder auch in den Zusammenhang der Fragen, die wir auf unsere konkrete Lebenssituation gerichtet zu stellen pflegen. Denn wenn wir so transzendental über unsere Vermögen jetzt einiges wissen, sind wir eigentlich überhaupt noch nicht schlauer für die Frage, wie es denn eigentlich mit unserer konkreten Lebensperspektive aussieht, wie es sich sozusagen leben lässt vor dem Hintergrund der Raumzeitlichkeit kantischen Typs. Kant erörtert in Das Ende aller Dinge die Frage des Weltendes. Wie stellen wir uns, fragt er, das Sterben vor? Als Übergang aus der Zeit heraus in eine Form von Ewigkeit. Physikalisch ist das nun allerdings eine nicht als wirklich denkbare Sache. Theoretische Aussagen über so etwas wie Ewigkeit können wir vernünftigerweise nicht treffen, stellt Kant fest, und das ist ja auch voll auf der Linie dessen, was wir bisher von ihm kennen. Hier spricht also der uns bekannte Newtonianer und Erkenntnistheoretiker Kant. All unser Erkennen ist an die Form der Zeit gebunden und ein außerhalb der Zeit, eine Ewigkeit oder dergleichen, kann schlechterdings nicht erkennbar sein. Ist die Ewigkeit oder ist das Ende aller zeitlichen Dinge dadurch aber erwiesenermaßen unmöglich? Geschickte Wendung der Frage. Wir können es nicht erkennen, aber ist es dadurch definitiv unmöglich? Und hier wird Kant jetzt ganz vorsichtig und bietet sozusagen eine zweite Batterie von Aussagen an. Objektiv unmöglich ist ja etwas, das wir nicht erkennen können, also etwas definitiv Unerkennbares, nicht. Es kann definitiv unerkennbar sein, kann sozusagen unsere Verstandesmöglichkeiten in jeder Hinsicht übersteigen und trotzdem damit nicht erwiesenermaßen unmöglich sein, dass es die Dimension Ewigkeit gibt. Wie aber gehen wir mit einer zwar undenkbaren, aber doch vielleicht möglichen und im Grunde ebenso furchtbaren wie vielleicht auch anziehenden Vorstellung vom Fortdauern des Menschen auch nach dem Ende aller unserer Erfahrungen um? Physisch kommt, so Kant, wenn wir diese Vorstellung dauert der Mensch irgendwie fort nach dem Tod durchdenken, physisch kommt da nur Unsinn heraus. Also Ende der Erfahrungszeit ist physisch gesprochen eine unsinnige Vorstellung. Sinn könnte die Vorstellung lediglich haben, wenn wir sie als eine rein moralische Vorstellung ins Auge fassen. Aus der Perspektive der Moral könnte und sollte es vielleicht sogar letzte Dinge geben, also Dinge, die nach dem Ende aller zeitlichen Gegenstände dennoch unverändert vielleicht weiter bestehen können, und die in diesem Sinne vielleicht ewig sein könnte, auch wenn es für unsere ganzen Erfahrungsbezüge auf dieser Welt eine absolut unvernünftige Vorstellung ist. Dergleichen könnte man freilich nicht diskutieren. Es gibt also keine Kriterien, um richtige oder falsche Vorstellungen von solchen Ewigkeitswerten oder von so etwas überzeitlichem nach dem Ende noch Bleibenden irgendwie auszuweisen. Das heißt also, Religionen, die sich ja mit sowas befassen, können im Grunde nicht sinnvoll argumentieren, streiten mit irgendwelchen rationalen Argumenten über diese Frage, was nach dem Ende aller Dinge ist. Dennoch könnte man sagen, es ist gut und nicht schlecht, dass man aus der Tatsache, dass es nicht unmöglich ist, sich das sozusagen als moralische Dimension vorzustellen, zu schließen, dass es auch gut wäre, etwas anzunehmen, das nach dem Ende aller Dinge bleibt. Und Kant benutzt das dann noch in einem ganz geschickten Dreh als Argument für das Christentum. Er sagt, gut ist es vor allem dann, wenn man nicht gezwungen wird, es anzunehmen. Wenn eine Religion nicht behauptet, notwendigerweise sei das so, sondern wenn das als freiwillige, sozusagen einladende und die Vernunftverhältnisse überhaupt nicht nötigende, angebotshafte, schöne Vorstellung angeboten wird, dann könnte es sein, dass die Idee, dass nach der zeitlichen Welt noch etwas kommen könnte, obwohl es definitiv nicht erkennbar ist und auch nicht sinnvoll darüber gestritten werden kann, ob es sich so verhält, doch auch zu einer Art indirekter Vernünftigkeit hat. Das habe ich jetzt geschildert, um Ihnen zu zeigen, Kant wendet, wenn Sie so wollen, das Newtons transzendentalphilosophische Weltbild, gerade weil es außerzeitlich ist, vollständig in das Reich des Nichtwissens verbannt, noch einmal indirekt zu einem Argument für die besondere Moralität des Glaubens. Gerade weil es sozusagen nur Glauben sein kann und man Glauben nicht fordern kann, nicht durch Zwang und so weiter, steckt eine Art Gutheit in dieser Vorstellung vom Ewigen, und deswegen könnte die christliche Religion, das ist das Wort, das Kant verwendet, liebenswürdiger sein als andere, weil sie diese Ewigkeitsdimension mit keinerlei rationaler Notwendigkeit behauptet, was unsinnig wäre, was man vom Vernunftstandpunkt her bestreiten und bekämpfen müsste, weil sie sozusagen bescheiden in der puren Nichterweislichkeit, der Unmöglichkeit dieses Gedankens, ihr Glaubensangebot ansieht. Das war jetzt ein kleiner Schlenker, um Ihnen zu zeigen, dass Kant seine Raum-Zeit-Kategorie als unhintergehbare Schematisierung von Welt einerseits konsequent beibehält, aber andererseits trotzdem zusätzlich auf eine sozusagen ganze weitere Welt von moralisch-praktisch relevanten Überlegungen sich beziehen kann, die sozusagen das kantische Universum zu einem sehr viel weiteren Universum macht, als dass es nur eine Art kosmologisch, mathematisch-physikalisch, erkenntnisphysikalisch oder wie auch immer durchdefinierten Universum reichen würde. Diese sittlich-praktischen Bedeutsamkeiten, die Lebensbedeutung und die Dimension des Nichtnotwendigen, der Freiheit, spielt eine ganz große zusätzliche Rolle, und deswegen sind alle jetzt sozusagen in den Bereich der theoretischen Überlegungen hineinfallende Überlegungen zur Raumzeit ein wichtiger Teilkontinent sozusagen der kantischen Philosophie, aber eben auch nur ein Bereich. Da gibt es auch noch Überlegungen, wie diese wahrnehmungsweltbezogenen Vernünftigkeiten, ich sag mal, nicht brechen, auch nicht widerlegen, aber transzendieren in eine ganz andere Richtung, die dann das Universum der Freiheit betrifft, praktisch gesprochen. Diese praktische Dimension wollte ich jetzt sozusagen kurz mal aufscheinen lassen. Zugleich ist das, was ich in dieser Vorlesung neben vielem anderen weggelassen habe. Und ich hatte ja versprochen, dass ich zumindest zeigen will, wovon ich nicht rede, wenn ich sehr lange über etwas anderes rede. Das war's. Danke.